Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, die Lage in der Ukraine. Wir blicken jetzt gleich auf Filmemacher in der Ukraine. Die erleben seit mehreren Jahren einen Ausnahmezustand. Und das verändert ihr Schaffen, das verändert auch die Filme und auch, ob sie überhaupt noch Filme drehen können. Aber es gibt weiterhin Filme. Und ich spreche hier gleich mit einer Filmemacherin, die einen Film an der Front gedreht hat. Und zwar aus einer ganz besonderen Perspektive. Nämlich einmal sie als Filmemacherin, dann sie als Mutter und sie als aktive Soldatin. Heute beginnt das ukrainische Filmfestival in Berlin. Und das nehmen wir zum Anlass, über einen Film dort mit der Filmemacherin dort zu sprechen. My Dear Theo, mein lieber Theo, so heißt der Film. Das ist ein Dokufilm der ukrainischen Filmemacherin Alyssa Kowalenko. In dem geht es um große Fragen. Kämpfen oder nicht kämpfen? An die Front gehen oder mit der Familie ins sichere Ausland? Wie den Kindern erklären, dass man erstmal nicht zum Abendessen kommt, dass man kämpft? Und wie etwas zurücklassen, falls man nie zurückkommt, doch im Gefecht stirbt? Das alles erzählt der Film, und zwar aus der Sicht einer Soldatin, einer Mutter, die sich freiwillig gemeldet hat, nämlich die Filmemacherin selbst. Aus ihren Aufnahmen an der Front hat sie einen dokumentarischen Film-Essay gemacht, wie ein persönlicher Videobrief an ihren Sohn, mit Momenten der Gefahr, der Ermüdung, aber auch immer wieder voller, liebevoller Zwischenmenschlichkeit. Ich konnte vor der Sendung mit Alyssa Kowalenko über ihren Film My Dear Theo sprechen. Der Film erzählt, dass sie 2014 schon mal einen Film in der Ostukraine gedreht haben, kamen dort 4 Tage in Gefangenschaft und haben sich dort versprochen zu kämpfen, wenn es zu einem Angriffskrieg kommen wird. 2022 sind sie dann an die Front gegangen. Wieso haben sie sich damals versprochen zu kämpfen? Und wie konnten sie dieses Versprechen aufrechthalten?
Actually, it's a long story. It started even during Revolution, Maidan Revolution, Euromaidan.
Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Das begann schon während der Maidan-Revolution. Wir haben uns damals gefragt, was sollen wir tun? Was geht für uns? Was ist unsere Rolle hier? Sollen wir als Filmemacher einfach die Ereignisse dokumentieren oder sollen wir direkt daran teilnehmen? Ich habe dann diese Revolution gefilmt und begleitet, aber wir waren auch gleichzeitig Teil dieser Bewegung. Und unser Ziel war damals gewesen, das Land zu verändern, uns für demokratische Werte und für Freiheit einzusetzen. Aber dieses Dilemma wuchs von wegen Teilnehmen daran oder nur zu filmen. Und als es dann im Donbass losging mit der Invasion und dann bin ich in Gefangenschaft geraten und ich habe Freiwillige an der Front gefilmt, da stellte sich diese Frage erst recht, was meine Rolle sein könnte. Und ich hatte das Gefühl, dass das eine Invasion ist, die oder ein Krieg ist, der so schnell nicht aufhören würde. Ich wusste, dass es eines Tages zu dieser Vollinvasion kommen würde. Und als diese dann tatsächlich losging, habe ich mich als Regisseurin nicht mehr vollkommen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht mehr gebraucht wird, dass wenn die Bomben um einen fallen und alle bedroht sind, was soll ich dann filmen? Also ich hatte den Eindruck, dass die echte, wichtige Aufgabe für die Menschen jetzt an der Front war. Dort, wo ich mein Land und meine Familie verteidigen könnte.
I just felt that I had to do this just to defend my country and defend my family.
Sie drehen den Film dann an der Front 2022, auch um ihrem Sohn verständlich zu machen, warum sie kämpfen. Dass sie kämpfen, damit die Kinder ja nicht kämpfen müssen. Aber als Zuschauerin und nicht direkt Betroffene fragt man sich aus der Ferne beim Schauen, warum kämpfen sie? Warum sind sie nicht mit ihrem Sohn nach Frankreich gegangen? Warum war das Versprechen zu kämpfen für sie wichtiger?
I just felt that it was about responsibility.
Ja, ich habe gefühlt, dass es mir um Verantwortung ging. Das war es, was gezählt hat. Ich habe ganz klar gespürt, dass ich nicht nur für mein Land kämpfte, sondern auch für meine Werte und für die Werte meines Sohnes und für seine Zukunft gegen einen Aggressor, der das Land besetzen könnte und alles zerstören könnte. Das war eine große Verantwortung, die ich gespürt habe. Und anfangs hatte ich auch nicht gedacht, dass das, was ich da gefilmt habe, einmal als Film erscheinen würde. Ich hatte diese Bilder gedreht, um Erinnerungen zu haben für die Familie, für mein Kind und so weiter. Die Entscheidung, daraus einen Film zu machen, erfolgte erst etwas später.
It came much later, this motivation, desire, like to make a film out of it. I think if you are not ready to take risk.
Ich denke, wenn man nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, sein Leben für seine Werte zu opfern, dann haben diese Werte keinen Bestand. Mir war klar, ich musste das tun. Und nicht nur mir war das klar, sondern sehr vielen Ukrainern. Wir waren bereit, unser Leben für unsere Werte zu opfern.
That we were ready to sacrifice our lives for our values.
Auffallend im Film ist, dass die Kommunikation via Handy mit ihrem Sohn sehr liebevoll ist. Sie erzählen ihm von ihrem Alltag an der Front und lassen da auch nicht viel aus, also auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und er nimmt das immer recht offen hin. Gab es trotzdem Momente, vielleicht auch neben der Kamera, in denen ihr Mann auch und vor allem ihr Sohn kein Verständnis für sie zeigen konnten?
Actually, yeah, for me it was very, very important to save this connection between me and Theo, my son, and to...
Ja, tatsächlich war es mir sehr wichtig, diese Verbindung zwischen mir und meinem Sohn aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig wollte ich aber auch ehrlich sein über das, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, und ihn eben trotzdem nicht traumatisieren. Das ist aber nicht so einfach, wenn ein 5-jähriger Junge sein Gegenüber ist. Und es war schwer, zu ihm über das zu sprechen, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, über diese Dinge zu reden. Er hätte vieles einfach nicht verstanden. Und deshalb habe ich entschieden, dann diese Briefe zu schreiben für die Zukunft, dass er sie dann später lesen kann, wenn er es versteht. Falls ich sterben würde, hätte er dann etwas in der Hand, was ihm darüber berichtet, was ich erlebt habe und was ihm Antwort auf seine vielen Fragen geben würde über meine Erfahrungen dort. Und so wollte ich über diese Dinge berichten, die ich eben einem 5-Jährigen nicht erzählen konnte. Diese Erfahrungen sind für Menschen, die selbst nicht an der Front gewesen sind, die nicht im Krieg gekämpft haben, oft schwer zu erklären und schwer zu verstehen. Mein Ehemann war selbst Kriegsreporter und er war schon ungefähr 10 Jahre in der Ukraine und verstand, was hier passierte. Er hat selbst erlebt, was an der Front passiert. Und er wusste auch von meinem Versprechen, das ich 2014 gegeben hatte. Und ich sagte ihm, Stefan, erinnerst du dich an mein Versprechen? Und ja, er erinnerte sich und er verstand es und er ließ mich gehen, weil er wusste, dass es etwas war, was mir sehr wichtig war.
And he understood and he also let me go. Because he knew that for me it was important.
Lassen Sie uns über den Film sprechen. Wie ist es, an der Front zu filmen? Also meistens sieht man Sie in dem Film abwarten mit Ihren Kameraden in Fahrzeugen, in provisorischen Unterkünften. Waren das die Momente, in denen Sie überhaupt filmen konnten oder auch durften?
I can joke. So I could film mainly the most boring moments.
Ja, das klingt jetzt vielleicht wie ein Scherz, aber ich habe eigentlich nur die langweiligsten Momente gefilmt. Naja, es ist so, dass wenn man an der Front ist, tatsächlich 80% der Zeit darin besteht, dass man wartet, dass man einer Routine nachgeht, dass man diese Momente des Alltags hat. Und die habe ich gefilmt. Das, was man sonst selten sieht. Also während der Aktionen, während unserer Einsätze, konnte ich ja nicht filmen, weil ich meiner Pflicht als Soldatin nachkommen musste. Und ich wollte eigentlich ein kleines bisschen von diesem Leben festhalten, was man dort führt, wenn man dort an der Front ist. Und es war eher eine Art Videoalbum für die Erinnerung, was ich da schaffen wollte. Und diese Routine war nun einmal Hauptbestandteil dieses Frontlebens, was dem Ganzen wirklich eine einzigartige Perspektive gibt. Denn sonst sieht man in Kriegsfilmen ja immer die Aktionen, die Handlung, die Kampfhandlung. Aber die sind ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Und man kann an der Front auch nicht nur in Aktion sterben, sondern auch, wenn man wartet, wenn man im Graben sitzt. Und das gibt dann ein weniger heldenhaftes Bild, als wenn man an der Front stirbt.
So, and it's like, it can be not heroic picture, but this is what is like real life on the front line.
Im Film ist mir auch aufgefallen, dass wir viel Landschaft sehen ohne Ortsnamen, ohne Ortsbezeichnung. Also fast eine Landschaft, die so überall irgendwo sein könnte. War das auch eine bewusste Entscheidung oder auch eine militärische Vorgabe, wenn man an der Front filmt?
I didn't have any artistic perspective when I was filming. Actually, yeah, it was.
Ich hatte beim Film keine künstlerische Perspektive. In manchen Positionen konnte ich auch nicht filmen. Manche Orte habe ich gar nicht gefilmt. Tatsächlich habe ich überhaupt nicht besonders viel gefilmt. Ich hatte wirklich nur 20 Stunden gefilmtes Material, was für eine Dokumentation dieser Länge wirklich wenig ist. Manche Orte sehen einander wirklich ähnlich, das stimmt. Besonders in der Natur, im Wald und zwischen den Feldern oder so. Aber wir wollten vor allem das Gefühl zeigen von einem Ort, das Gefühl erschaffen, in einem anderen Universum zu sein. Denn so fühlt es sich an, außerhalb der Zeit, außerhalb der Realität. Dieses Kriegsfrontgefühl wollte ich zeigen, wo alles anders ist, wo es sich anfühlt wie endlose Tage oder noch eher wie ein endloser Tag. Und dieses Gefühl, innerhalb dieses endlosen Tages zu sein, wollte ich vermitteln.
So in a way, yeah, we wanted to create this feeling of being inside this endless day.
Und aus diesen 20 Stunden Filmmaterial haben Sie dann Ihren Dokufilm geschnitten mit diesem Voice-Over adressiert an Ihren Sohn. Und die Idee, haben Sie ja vorhin auch so schon gesagt, kam erst später. Wieso haben Sie sich für diese Umsetzung entschieden?
It's a long story. I will try to make it shorter.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu sagen. Als ich von der Front zurückkam, wollte ich eigentlich gar nichts mehr damit machen. Ich war froh, überlebt zu haben und habe dann erstmal alles Material in mein Arbeitszimmer getan. Aber dann kam eine gute Freundin, Marina, selber auch eine Filmemacherin, hatte angefangen, einen Film über Filmemacher im Krieg zu machen. Also sie hatte mich dann gefragt, was ich denn gefilmt hatte, ob ich irgendwas hätte, was ich ihr zeigen könnte. Und da sagte ich, ja, eigentlich ist das alles langweilig, was ich gefilmt habe. Da ist nichts Interessantes dabei. Dann sind wir da nochmal durchgegangen und haben dann aber gemerkt, dass es eigentlich doch interessant ist, weil es nämlich diese Alltagsroutine zeigt, die es an der Front gibt und aus Soldatenperspektive berichtet, was sonst auch nicht unbedingt passiert. Da habe ich angefangen, nochmal darüber nachzudenken und das etwas ernster genommen, was ich damit anfangen könnte. Als dann schließlich meine Kameraden aus meiner Einheit einer nach dem anderen gestorben sind, habe ich noch mehr darüber nachgedacht. Es waren ja viele, die selber Eltern waren, viele mit ähnlich alten Kindern. Tolik hatte sogar ein Kind, das genauso alt war wie meins. Und wir haben darüber gescherzt, dass wir uns mal später mit den Kindern zusammen treffen sollten. Also habe ich angefangen zu überlegen, dass diese Erinnerungen doch wertvoll und wichtig sind. Und genau darüber wollte ich erzählen, über Eltern, die an der Front kämpfen. Wie können Sie das Ihren Kindern gegenüber kommunizieren, dass Sie dort bereit sind, Ihr Leben zu opfern? Und außerdem war es mir wichtig, meinen Kameraden sozusagen ein Denkmal zu setzen, sie im Gedächtnis zu behalten und der jungen Generation von unseren Erfahrungen zu berichten. Schließlich habe ich dann angefangen, die Briefe, die ich geschrieben habe, zu sortieren. Es waren ungefähr 20 Seiten von Briefen. Und als wir dann begonnen haben, dieses ganze Material nach dem Sichten zu schneiden, habe ich gemerkt, dass es wirklich ein Film werden kann, dass das wirklich ein richtiger Film werden kann. In den ersten Tagen dieses Editing-Prozesses habe ich da gar nicht dran geglaubt, da war das mir nicht klar, dass es ein Film werden könnte.
We realize that we can make a film out of it, because until the last day, until the first day of editing, I was not sure that we will manage to do this.
Die Aufnahmen waren von 2022. Seitdem waren Sie nicht mehr im Krieg. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage und werden Sie nochmal gehen?
Actually, I'm still trying to cope somehow with this deep feeling of guilt that I'm not on the front line. And I also feel that I have to go back.
Tatsächlich versuche ich momentan immer noch mit dem Schuldgefühl klarzukommen, nicht selbst an der Front zu sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich da noch einmal hingehen muss. Denn es ist ja so, dass wirklich nicht genügend Menschen an der Front sind. Und diejenigen, die dort sind, sind teilweise schon fast 4 Jahre da. Und wir müssen die Leute auch auswechseln. Also meine Verantwortung sagt mir, dass ich dahin zurück muss. Und die Lage ist hart. Und ich glaube auch nicht an Friedensverhandlungen. Dafür müsste der Aggressor zunächst einmal ein Zeichen der Bereitschaft geben, dass es ihm auch um Frieden geht. Und dieses Zeichen gibt es nicht. Und ich weiß nicht, wie lange ich versucht habe, mit Hoffnung dagegen anzugehen. Aber schon 2022 ist meine Hoffnung eigentlich gestorben. Und mit Hoffnung kann man sehr, sehr schnell enttäuscht werden. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt ohne Hoffnung weiterzuleben und es einfach zu tun, einfach zu kämpfen. Ich habe begonnen, eine neue Dokumentation zu filmen, einen neuen Dokumentarfilm zu machen über Krieg und sexualisierte Gewalt. Und es geht darin um Frauen, die Gefangenschaft und sexuelle Gewalt erlebt haben und traumatische Erfahrungen davon getragen haben und wie diese sich selbst damit auseinandersetzen, wie sie sich gegenseitig unterstützen und versuchen, gegen ihre Traumata anzuarbeiten. Und die Idee von Gerechtigkeit. Außerdem ein weiteres Thema in diesem Film ist der systematische Gebrauch von sexualisierter Gewalt durch die russische Armee. Es ist so, dass wirklich 90% der Gefangenen in russischer Gefangenschaft sexualisierte Gewalt erlebt haben.
90% of prisoners, both civilians and soldiers, after captivity, they like 90% say they went through different kind of like sexual violence.
Der Film ist mir auch wichtig, weil ich selbst Überlebende von sexualisierter Gewalt in Gefangenschaft bin. Das ist also auch ein persönlicher Kampf. Ich möchte damit auf diese Gewalttaten durch Russland aufmerksam machen.
About these crimes in Ukraine committed by Russia.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier über Ihre Arbeit und Ihren Einsatz mit uns sprechen konnten. Ganz herzlichen Dank.
Thank you for inviting. Yeah.
Und der Film My Dear Theo läuft beim ukrainischen Filmfestival. Das beginnt heute in Berlin, geht bis Sonntag und findet in verschiedenen Kinos statt. Und das Interview mit Alyssa Kovalenko hat Marei Amia übersetzt. Mit über 31 Millionen verkaufter Exemplare gehört Chainsaw Man zu den erfolgreichsten Manga-Reihen der Welt, begeistert seit über 7 Jahren seine Fans. Bisher gab es Chainsaw Man in der gedruckten Version und als Anime-Serie. Ab morgen gibt es in Deutschland auch einen Kinofilm, der genauso heißt wie die Vorlage, Chainsaw Man. Tja, Filmkritikerin Anna Wollner hat ihn schon gesehen. Anna, bevor wir auf den Film kommen, lass uns erstmal über das Phänomen sprechen. Auch vielleicht für die, an denen dieser Hype vorbeiging. Wer oder was ist also dieser Chainsaw, dieser Kettensägenmann überhaupt?
Da steckt relativ viel im Titel schon drin. Es ist ein junger Held mit Kettensäge. Denji heißt er, 16 Jahre alt und er hat von seinem Vater vor allem Schulden vererbt bekommen. Und Denji wird ja zum hybriden Monsterhelden, halb Mensch, halb Teufel.
Was hat das denn mit ihm auf sich?
Denji ist ein Mensch, kann sich aber in einen Teufel verwandeln. In den Kettensägen-Teufel.
Ja, ich kann mich in eine verwandeln.
Ja, akustisch klingt das schon mal sehr beeindruckend und das sieht im Film auch sehr beeindruckend aus, wenn seine Arme sich zu Kettensägen verwandeln und vor allem auch aus seiner Stirn eine Kettensäge rausschießt, bereit, sich sein nächstes Opfer nicht vorzuknüpfen, aber zu zerteilen.
Eine Kettensäge aus der Stirn klingt, also der Ton eben klang so ein bisschen lustig, aber es klingt auch irgendwie gewalttätig, übertrieben. Was ist denn daran so faszinierend?
Das ist tatsächlich diese Mischung aus der Realität und der dämonischen Fantasie. Also, dass er Schulden hat, für die Yakuza arbeitet, also die japanische Mafia, und aber auch um seine Existenz kämpft. Das ist dann gepaart mit diesem doch ja etwas absurd anmutenden Überbau Kettensäge Teufel Dämonenjäger, denn er ist kein Held im klassischen Sinne. Er ist Monster und Opfer zugleich und das ist im Manga in der Kombination wirklich ein abgrundtiefes Spektakel. Denji will eigentlich in Ruhe gelassen werden. Der will einfach nur was zu essen haben und sucht Liebe, also wirklich Grundbedürfnisse des Menschen, aber in seiner Rolle geht das nicht. Da wird statt der Gefühle die Gewalt entfesselt.
Okay, also so sieht der Manga aus. Was macht jetzt der Film daraus?
Ja, der ist kein reines Abbild, er entwickelt das Manga weiter, übernimmt natürlich die Ästhetik, übersetzt dieses gezeichnete, stille Bild aus dem Manga in Bewegtbild. Und dreht dabei aber ordentlich auf, allem was die Action angeht. Gerade das große Finale am Ende, das ist eine epische Schlacht. Die fühlt sich ein bisschen an wie so eine Achterbahnfahrt, denn Chainsaw Man kämpft da gegen einen gigantischen fliegenden Hai. Da fließt sehr viel Blut, da rollen Köpfe und da werden natürlich Gliedmaßen abgetrennt. Aber auf der anderen Seite gibt es diese eher erdende, sehr menschelnde Storyline, in der sich Denji vor allem ein ganz normales Leben wünscht und sich verlieben will.
Sag, Makima, denkst du, ich besitze sowas wie ein Herz?
Absolut. Ich heiße Reese. Hi. Ich werde dir alles beibringen.
Ich verlieb mich noch in sie.
Ja, der Film spielt ganz klar noch mehr als das Manga mit diesen Brüchen und dem Verschieben von Tonalitäten. Also erst schon ja dieser fast pubertäre Humor, dann diese extreme Gewalt und danach kommt meist was Alltägliches. Und durch dieses visuell Überbordende hat das nochmal eine ganz eigene, viel stärkere Wirkung.
Aber dahinter steckt eine tiefgreifende Botschaft?
Ja, es geht um moderne Mythologie. Also der Teufel in Denji steht für das Andere, das Unkontrollierbare, die Kettensäge für die Gewalt und seine Jugend für die Energie und gleichzeitig auch pubertäre Unsicherheit im Erwachsenwerden. Das verschmilzt hier, also ein Jugendlicher mit einer Waffe im eigenen Körper, der im Dienst anderer agiert, gegen innere und äußere Dämonen kämpft. Es geht um ganz grundlegende existenzielle Fragen. Wer bin ich? Wofür lebe ich? Wie kann ich einfach in einer Welt leben, die alles andere als einfach ist? Und da liegt eine ganz einfache jugendliche Sehnsucht hinter.
Muss man denn jetzt den Manga gelesen haben, um den Film zu sehen?
Nein, beide Medien stehen tatsächlich für sich, aber sie haben auch eine Wechselwirkung. Natürlich gibt es Referenzpunkte aus den Comics, die der Film aufgreift, aber auch umgekehrt. Also das hat zur Folge, dass Chainsaw Man The Movie keine reine Adaption ist. Das ist vielmehr das Teil eines riesigen Netzwerks. Es gibt die Mangas, es gibt die Serie, es gibt den Film, es gibt Merchandise und es gibt sehr lebhafte Fanforen, auf denen sehr viel diskutiert wird. Und es zeigt auch einfach auch, wie sehr Mangas und im Speziellen auch Chainsaw Man in der Popkultur angekommen sind.
Also Chainsaw Man ist ab morgen im Kino. Danke Anna Wollner fürs Vorstellen hier live im Kompressor.
Sehr gerne.
Wenn es um Superhelden und Heldinnen geht, sind die Anfänge meist bekannt. Hier mal ein kleines Quiz. Wo kommt Spider-Man her? Der ist von einer radioaktiven Spinne gebissen worden. Was ist mit Captain Marvel? Eine Pilotin mit Alien-DNA. Ja, und Batman? Ja, das war ein reicher Tech-Bro mit tragischer Familiengeschichte und bei ihm gibt es ja auch einen ganzen Film, wie es dazu kam. Aber was passiert eigentlich nach einer Superheldenkarriere? Also wenn man auf einmal gar kein Superheld mehr ist, das klärt Dispatch. Das ist ein neues Spiel, das Markus Richter für uns ausprobiert hat. Markus, wessen Superheldenkarriere endet denn da hier?
Es endet die Superheldenkarriere von Mechaman. Da drin steckt ein junger Mann namens Robert, der in einem riesigen Kampfroboter ganz lange ein fiktives Los Angeles beschützt hat. Und dann passiert ganz am Anfang des Spiels das, was eigentlich immer am Ende des Superheldenfilms passiert, der alles entscheidende Kampf gegen seine Nemesis, der Superschurke Shroud, der auch seinen Vater umgebracht hat.
This is a limited time offer, dude. What's up? Fuck it.
Aber Mechaman verliert, der Kampfroboter ist kaputt, kann nicht mehr zu benutzen und Robert selbst mehrere Monate im Koma. Seine Superheldenkarriere ist, nachdem er wieder wacht, dann also komplett vorbei, aber es kommt ein Angebot.
It's a big investment. It'll take considerable time and money to get the suit repaired and the missing pieces replaced. Plenty of time to learn how to dispatch and level up some of the heroes on our roster.
Robert wird versprochen, wir reparieren deinen Roboter irgendwann, wenn du für uns Dispatcher, also Einsatzleiter wirst. Das heißt, er hat ein Team von Superhelden und muss entscheiden, wer am besten für welchen Einsatz geeignet ist. Und dann gibt es gleich zu Anfang zwei Twists. Die Einsätze sind wirklich alles, also auch zum Beispiel Hilfe beim Umzug, weil die Superhelden hier quasi für eine Superhelden im Abo-Firma arbeiten. Und sein Team sind ehemalige Superschurken und als solche etwas schwierig zu handeln.
Okay, also beim Umzug helfen, das klingt ja skurril, langweilig fast schon. Will man nicht eher die Action spielen als das Superhelden-Dasein schlechthin?
Der Eindruck könnte entstehen, aber genau um diese Diskrepanz geht es ja. Ne? Das erlebt ja der Robert auch. Ist es jetzt nicht total langweilig? Und das wird dann durch die Form des Spiels gut aufgefangen, weil von Anfang an auch klar gemacht wird. Ja? Also dieses Action-Spektakel, das ist nur der Einstieg. Es ist das Spiel dann eher sowas wie so eine Workplace-Comedy. Also Brooklyn Nine-Nine, Scrubs, Ted Lasso sind so Serien, aber das eben im Superheldenbereich. Und das Spiel orientiert sich auch in seiner Erzählweise eng am Serienformat. Die Geschichte wird in Kapiteln erzählt, die auch in mehreren Schüben erscheinen. 8 Folgen soll es insgesamt geben. Die ersten 4 konnte ich schon spielen. Die waren so zwischen 40 und 50 Minuten lang. Und wie bei den ganz großen Vorbildern im TV oder im Bewegtbild gibt es dann also Comedy als Haupttragelement und dann auch natürlich Streitereien zwischen den Charakteren und dann so ein bisschen romantische Verwirrung. Ja, aber also Roberts neue Chefin ist da mit dem Spiel. Die hat aber schon einen Freund, ein ganz mächtiger Superheld. Und dann gibt es aber auch eine Frau aus seinem Team. Und dann gibt es natürlich auch noch die am Boden zerstörenden dramatischen Momente.
Most heroes avenge their family. You did the opposite. You killed their legacy. How disappointed would your dad be if he were here right now? Your father, your grandfather, they must be rolling over in their graves.
Hier macht zum Beispiel ein Reporter Robert öffentlich total rund. Er hätte das Familienverhältnis zerstört. Vater und Großvater würden sich im Grabe umdrehen. Und das ist für den Charakter dann auch eine wirklich niederschlagende und dramatische Erfahrung, die man dem trotz dem restlichen Comedy auch abnimmt. Und das wirkt auch alles sehr stimmig und griffig auch in diesen Stimmungswechseln, weil die Dialoge sehr gut und auf den Punkt geschrieben sind und weil die Sprecher sehr gut sind. Und auch hier hat man sich bei großen Serienvorbildern bedient. Die Hauptfigur ist zum Beispiel gesprochen von Aaron Paul, also Jesse aus Breaking Bad. Der war auch in Westworld und aus Westworld ist zum Beispiel auch Jeffrey Wright dabei.
Ja, okay, das klingt nach einer interessanten Serie, aber wir reden ja über ein Spiel. Was genau spielt man dann?
Also jedes Kapitel ist immer so drei Teile. Am Anfang und am Ende gibt es eine animierte Story und da gibt es ein kleines Spielelement, weil in den Dialogen kann man manchmal entscheiden, mit wem gehe ich jetzt aufs Date oder wie reagiere ich jetzt irgendwie auf eine Beleidigung. Und das Spiel ist dann immer in der Mitte eingebettet und das Spiel ist, man sieht eine Karte der Stadt, da schickt man seine HeldInnen zu Einsätzen und diese Einsätze verlangen nach bestimmten Merkmalen, ja, also irgendwie starke Helden werden gebraucht oder kluge oder charismatische und die einzelnen Figuren haben dann entsprechende Stärken und Schwächen. Und man kann sie weiter ausbilden. Die kabbeln sich dann währenddessen auch so ein bisschen. Das heißt, man erfährt noch was über die. Aber insgesamt ist tatsächlich das Beste, was man über diesen spielerischen Bereich sagen kann, das ist schon okay. Und das stört auch nicht. Aber getragen wird das Spiel definitiv von der Story. Das Spiel an sich ist so ein kleines, nettes, aber ich muss auch wirklich ehrlich sagen, nicht besonders spannendes Extra, das sich aber gut einbettet. Also es nervt jetzt auch nicht.
Okay, ganz okay, das Prädikat. Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du mehrere Folgen gespielt hast. Ist das so wie in einer Serie, wo auch mehrere Folgen rauskommen hintereinander? Funktioniert das so?
Genau, das ist, also jetzt heute erscheinen die ersten beiden Folgen und dann im Wochentakt immer zwei weitere Folgen, bis die 8 Folgen fertig sind. Und ich bezweifle ein bisschen, dass das der ganzen Sache gut tut, gerade weil es eben ein Spiel ist. Ja, weil wenn eine Serie erscheint, muss ich sie nur gucken. Beim Spiel muss ich aber wieder immer wieder in diesen Spielflow reinkommen und der wird auf Zwang unterbrochen und es wird auch zunehmend komplexer. Und ich glaube, das schadet eher. Diese ersten 4 Folgen, die waren von der Story her richtig gut. Ich will, um zu erfahren, wie es diesen Charakteren geht, weil das wirklich spannend und auch so ein bisschen herzerwärmend und mitreißend ist, ich will die anderen 4 auch sehen, würde ich jetzt beinahe sagen, aber ich will sie natürlich auch so sagen, auch spielen. Ich glaube aber, meine Empfehlung ist eher, wenn man sich jetzt dafür interessiert, wirklich eher warten, bis die alle rausgekommen sind, die dann auf einen Rutsch spielen, beziehungsweise wie man bei der Serie sagen würde, bingen, weil ich glaube, das ist für so 2-3 unterhaltsame Abende sehr viel besser geeignet, als immer wieder zu warten.
Also in gewohnter Manier durchbingen. Falls Sie auch Superhelden-Einsatzleiter werden wollen, das Spiel Dispatch erscheint für Windows-PC und für PlayStation 5 und kostet rund 30 €. Vielen Dank, Markus Richter, fürs Vorspielen.
Sehr gern.